Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Und dazu begrüßt Sie an diesem Freitag Silke Hane. Schönen guten Tag. Das britische Parlament ist in der Sommerpause, aber die neue Regierung wird wohl vorerst keine Ferien machen können. Sie muss sich ranhalten, wenn sie einen harten Brexit verhindern will. Wie gut aber wäre das Land auf so ein Szenario inzwischen vorbereitet? Die Bilanz unseres Korrespondenten hören Sie gleich. Außerdem, die US-Wirtschaft hat im zweiten Quartal ihr Wachstum verlangsamt und alles andere als Premium, woran es bei der VW-Tochter Audi gerade hakt. Die Hitze macht Menschen und Natur zu schaffen, sie setzt aber auch der materiellen Welt zu. Etwa Schienen und Zügen im Bahnverkehr. Der Thales-Betreiber hat wegen massiver Störungen den Verkauf von Tickets für den Schnellzug vorerst eingestellt. Und auch die Deutsche Bahn meldet auf ihrer Webseite hitzebedingte Einschränkungen im ICE-Verkehr. Da kommt es ohnehin häufig zu Verspätungen, auch ohne Hitze, und das liegt oft genug am teils schlechten Zustand der Strecken. Modernisierung und Erhalt der Schiene regelt die sogenannte LUV, die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen der Bahn und dem Bund. Und bei den Verhandlungen für die anstehende Neuauflage der LUV hat es jetzt offenbar einen Durchbruch gegeben. Katharina Hamberger mit Einzelheiten.
Verspätungen, Störungen, Bahnreisende kennen genug Gründe, um sich über die Deutsche Bahn zu ärgern. Ursache dafür ist auch oft der Zustand des Schienennetzes. Nun wollen Bund und Bahn mehr Geld als je zuvor für Modernisierung und Erhalt dieses Netzes in die Hand nehmen. Schon gestern bei der Pressekonferenz zur Halbjahresbilanz der Bahn deutete sich das an. Eine Summe wurde jedoch noch nicht genannt.
Ich will deshalb vorsichtig sein, weil wir gerade noch rechnen, auf welche Bruttosummen wir kommen.
Sagte Bahninfrastrukturvorstand Ronald Pofalla. Heute sickerte dann durch, man hat sich bei der neuen, der dritten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, kurz LUV 3, die festlegt, wie viel Geld Bahn und Bund über einen bestimmten Zeitraum investieren, auf 86,2 Milliarden Euro geeinigt, die verteilt über die kommenden 10 Jahre ausgegeben werden sollen. Das ist deutlich mehr Geld als bisher. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer spricht vom größten Modernisierungsprogramm für die Schiene, das es je in Deutschland gegeben habe. Die sogenannte LUV 2 sah noch 28 Milliarden Euro verteilt auf 5 Jahre vor. 2019 läuft diese Vereinbarung aus. Der Großteil des Geldes, das nun in den nächsten 10 Jahren investiert werden soll, kommt vom Bund, nämlich 62 Milliarden Euro, von der Bahn 24,2 Milliarden Euro. Laut Verkehrsministerium soll das Geld für die Instandhaltung des Schienennetzes ausgegeben werden, aber auch für Barrierefreiheit und die Eisenbahnbrücken. Rund 2000 Brücken soll die Bahn innerhalb der Laufzeit der LUV 3 erneuern. Das sieht offenbar die Abmachung mit dem Bund vor. Bis Ende August soll ein entsprechender Vertrag stehen, in dem die Vereinbarung festgeschrieben wird. Dann geht dieser ins parlamentarische Verfahren, denn es bedarf noch der Zustimmung des Bundestages. Dass diese auch zügig folgen wird, davon ist Ulrich Lange, stellvertretender Unionsfraktionsvorsitzender mit dem Zuständigkeitsbereich Verkehr, überzeugt. Er lobte die Einigung seines CSU-Freundes Scheuer mit der Bahn. Diese sei wichtig, um das Gleissystem zu modernisieren.
Positiv ist auch die lange Laufzeit der Vereinbarung. Damit haben sowohl die Bahn als auch die Bauunternehmen Planungssicherheit für die nächsten 10 Jahre.
So CSU-Politiker Lange. SPD-Haushaltspolitiker Johannes Kahrs hingegen ist skeptisch, was die Summe, die der Bund investieren will, betrifft. Denn im Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2020 heißt es, für die LUV 3 stellt der Bund im Zeitraum 2020 bis 2029 als Infrastrukturbeitrag insgesamt 51,4 Milliarden Euro zur Verfügung und eben nicht 62 Milliarden. Kahrs meinte in der Rheinischen Post, die Summe, die nun für die LUV genannt werde, könne sich nur durch das abenteuerliche Hinzurechnen von Sonderprogrammen ergeben. Aus der Opposition kommen hingegen zunächst auch lobende Töne zur neuen Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung.
Die Bahn muss dringend Investitionen in hoher Höhe zur Verfügung gestellt bekommen. Das begrüßen wir sehr, dass hier ein Schritt nach vorne gegangen wäre für eine moderne Bahn, die dann eben auch sowohl die Menschen als auch Güter auf die Schiene bringt.
Sagt die FDP-Verkehrspolitikerin Daniela Kluckert unserem Hauptstadtstudio. Gleichzeitig meint sie aber auch, dass nur mehr Geld in die Hand zu nehmen nicht ausreicht. Es brauche dringend eine grundsätzliche Organisationsreform bei der Bahn, so Kluckert. Matthias Gastel, Verkehrsexperte der Grünen Bundestagsfraktion, nennt die Vereinbarung von Bahn und Bund einen richtigen Schritt. Allerdings kenne er den genauen Vertragsinhalt noch nicht. Da gelte es, noch genau hinzuschauen, um zu einer abschließenden Bewertung zu kommen. Wie FDP-Politikerin Kluckert meint auch Gastel, dass es allein mit mehr Geld noch nicht getan ist. Es müsste aus seiner Sicht auch der Preisanstieg beim Verkehrswegebau gebremst werden.
Und deswegen sagen wir, weniger Aus- und Neubau von Straßen, damit die begrenzten Kapazitäten der Bauwirtschaft wirklich auf die Schiene konzentriert werden.
Straßen seien in den vergangenen Jahrzehnten genug gebaut worden. Nun müsse endlich die Schiene dran sein, meint Grünen-Politiker Gastel.
Katharina Hamberger berichtete aus Berlin. Und jetzt haben wir für Sie eine kleine Abkühlung im Programm. Das Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten hat sich im Frühsommer verlangsamt, die Konjunktur kühlte also ab. Das US-Handelsministerium hat heute vorläufige Zahlen für das zweite Quartal von April bis Juni herausgegeben. Auch zu den Exporten, wie diese sich unter dem Einfluss des Handelskonflikts mit China entwickelt haben. Über all das und die Aussichten kann ich jetzt mit Thilo Kössler sprechen, unserem Korrespondenten in Washington. Herr Kössler, fangen wir mit den neuen Zahlen an. Wie sehen die aus?
Also die USA sind noch auf Wachstumskurs, aber längst nicht mehr in dem Ausmaß wie erhofft. Die US-Konjunktur hat sich abgekühlt, Sie haben es gesagt, zwischen April und Juni, also im zweiten Quartal, stieg das Bruttoinlandsprodukt mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,1%. Das ist zwar mehr, als die Experten zuletzt vermutet haben, aber deutlich weniger als im ersten Quartal, da gab es noch 3,1% Wachstum. Und getragen wurde diese Entwicklung vom privaten Konsum. Der private Konsum ist um 4,3% gestiegen. Das heißt, der wirtschaftliche Aufschwung hat sich in den privaten Geldbeuteln niedergeschlagen. Der private Konsum gilt als der eigentliche Wachstumsmotor in den USA. Auf der anderen Seite hat sich der Zollkonflikt mit China negativ bemerkbar gemacht. Die Exporte sind zurückgegangen um 5,2%. Das heißt, insgesamt sprechen die Anzeichen nicht dafür, dass der Wachstumskurs ungebremst weitergeht.
Was heißt das fürs gesamte Jahr und auch für die Geldpolitik?
Fürs gesamte Jahr heißt das eben ein Wachstum von prognostizierten 2,1%. Aber das bedeutet natürlich, dass das Umfeld so bleibt, wie es ist. Und das kann niemand garantieren. Es gibt Warnsignale. Die Entwicklung des Exports ist das eine. Der Handelsstreit ist ist das zweite. Und es kommt ein drittes hinzu, Frau Hane. Die Steuerreform ist nicht gegenfinanziert. Die Steuerreform sollte durch ein Wachstum von über 3% gegenfinanziert werden. Fällt es geringer aus, steigt der Schuldenberg weiter an. Und genauso sieht es aus. Und deshalb ist davon auszugehen, dass die US-Notenbank die erste Konsequenz ziehen wird in der nächsten Woche. Am kommenden Mittwoch tagt das Board und es ist damit zu rechnen, dass das Board den Leitzins wieder senken wird. Das hat ja auch der Präsident so gefordert und Fed-Chef Jerome Powell heftig eingeheizt.
Jetzt haben Sie die Steuerreform angesprochen. Jetzt haben sich ja kürzlich auch Demokraten und Republikaner in seltener Einheit auf einen Haushalt geeinigt und dabei auch die Schuldengrenze aufgehoben. Ist das vernünftig?
Nein, das ist natürlich nicht vernünftig. Das Repräsentantenhaus hat vor etwa einer Stunde den Haushaltskompromiss gebilligt, der einen nächsten Government Shutdown verhindern soll. Der Haushalt sieht jetzt Mehrausgaben von 320 Milliarden Dollar vor und deckt die nächsten zwei Jahre ab, also über den Wahltermin November 2020 hinaus. Die Schuldenobergrenze, die im Budget Control Act unter Obama verabschiedet worden war, wird aufgehoben und die Schulden können jetzt kräftig steigen. Der Schuldenberg der USA hat in diesem Monat Juli die Schallmauer von 22 Milliarden Dollar durchbrochen. Donald Trump hat damit allen Beteuerungen des Gegenteils zum Trotz den Schuldenstand in nicht einmal 3 Jahren seiner Amtszeit 3 Milliarden hinzugefügt. Die Demokraten haben diesem Kompromiss zugestimmt. Sie bekommen mehr Sozialleistungen. Donald Trump bekommt mehr fürs Militär. Wer wird das bezahlen müssen? Das wird bezahlen müssen die kommenden Generationen. Und deshalb hat das Komitee für einen verantwortbaren Staatshaushalt sich bereits gerührt und diese Lösung als das schlechteste Haushaltsabkommen in der Geschichte der Nation genannt. Es sind übrigens Billiarden und keine Milliarden. Ich bitte um Entschuldigung.
Vielen Dank für diese Information und Einschätzung von Thilo Kössler nach Washington. Die ersten Tage im Amt beginnen für den neuen britischen Premier Boris Johnson mit einem Rückschlag. Nach EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat auch Frankreich seine Forderungen nach einer Neuverhandlung des Brexit-Vertrags zurückgewiesen. Ein Ausstieg ohne Vertrag wird also wahrscheinlicher. In seiner Rede vor dem Unterhaus hatte Johnson gestern behauptet, Großbritannien sei besser auf dieses Szenario vorbereitet, als viele glaubten, aber nicht so bereit, wie es sein sollte. Eine vage Einschätzung, der wir nun auf den Grund gehen wollen. Burkhard Birke ist der Frage nachgegangen, wie vorbereitet ist die Insel auf einen harten Brexit?
Die City scheint am besten gewappnet. Viele Banken, Broker und Versicherungen haben längst Vorkehrungen getroffen, Ableger auf dem Kontinent eingerichtet. Anders der Handel und das produzierende Gewerbe. Nicht einmal ein Drittel der 244.000 britischen Firmen, die exklusiv auf das EU-Geschäft setzen, hat sich offiziell registrieren lassen, um im Falle eines harten Brexits weiter ihren Geschäften mit dem Kontinent nachgehen zu können. Das dürfte sich nach Boris Johnsons Ankündigungen ändern. Wer die Mittel hat, versucht vor allem seine Lager aufzustocken, so etwa wie der Bettenhersteller Savoy Beds. Geschäftsführer Alistair Hughes klagt sein Leid. Wir sind hilflos. Wir wissen nicht, was passieren wird und niemand kann uns sagen, was kommt. Savoy Beds hat im März Materialien für eine 250.000 Pfund auf Lager gelegt. Das ist viel Geld für eine kleine Firma. Diesen Lagerbestand mussten und müssen wir für Oktober aufrechterhalten. Es blieb uns keine andere Wahl. Aber das bindet unser Geld 9 Monate lang. Savoy Beds ist ein Nischenhersteller von nur 1000 Luxusbetten im Jahr, für die Holz aus Lettland, Stahl aus Spanien und Pferdehaar aus der Schweiz benötigt werden. Wie der kleinen Traditionsfirma geht es vielen Unternehmern im Land. Sie sind verunsichert, müssen hohe Lagerbestände halten und ihr Kapital binden. Das kostet. Hatten im März noch 90% der Unternehmen sich so gut es ging für einen plötzlichen Ausstieg Großbritanniens aus der EU ohne Vertrag gerüstet, so ist es momentan nur die Hälfte. Auch die Regierung hat die gut 4 Milliarden Pfund Überbrückungsgelder für den harten Brexit verständlicherweise kaum angerührt. Boris Johnson hat nun den neuen Schatzkanzler Sajid Javid angewiesen, Geld locker zu machen. Man will vorbereitet sein. Damit besiegelt Johnson auch das Ende der Sparpolitik. Allein für seine angekündigten Steuersenkungspläne und die zusätzlichen Gelder für Gesundheit, Bildung sowie Infrastruktur, mit denen er den Brexit abfedern will, bräuchte er an die 30 Milliarden Pfund pro Jahr zusätzlich. Damit könnte die Neuverschuldung schnell auf bis zu 3% des Sozialproduktes ansteigen. Auch deshalb warnen Ökonomen wie Paul Dales von Capital Economics erneut vor einem harten Brexit.
I think there is an assumption that a no deal is going to be a complete disaster.
Ein Ausstieg ohne Vertrag ist möglich, wäre aber desaströs. Der schlimmste Fall dürfte allerdings kaum eintreten, da die meisten Firmen sich doch irgendwie vorbereitet haben. Vor allem die Verbraucher dürften freilich einen harten Brexit zu spüren bekommen. Infolge von Importzöllen würden Autos im Schnitt um 1500 Pfund teurer, insbesondere aber Lebensmittel dürften im Preis enorm ansteigen. Selbst die Zutaten für das typische englische Frühstück könnten bis zu einem Viertel teurer werden. Im Schnitt könnte der Durchschnittshaushalt 1700 Pfund an Kaufkraft verlieren, glaubt Stephanie Rickard von der London School of Economics. Das National Institute of Economic and Social Research rechnet mit einem Wachstumsverlust von 2%, mit 4,1% Inflation, auch infolge eines zu erwartenden Absturzes des britischen Pfundes und einem Produktionsrückgang von 5%. Schon jetzt haben ganze Branchen wie die Autoindustrie enorme Rückgänge zu verzeichnen. Neue Investitionen werden zurückgehalten. Dem Labour-Abgeordneten von Sedgefield, Phil Wilson, schwant Böses.
In the northeast of England, 60-odd%.
60% des Handels im Nordosten Englands werden mit der EU abgewickelt. Daran hängen 150.000 Jobs. Man kann nicht davon ausgehen, dass diese Arbeitsplätze erhalten bleiben.
Burkhard Birke berichtete für uns aus Großbritannien. Durch die gute Lage am deutschen Arbeitsmarkt wird der Fachkräftemangel in vielen Branchen immer akuter. Das gilt insbesondere im Handwerk. Unter anderem liegt das am demografischen Wandel und am Trend zum Studium. Es gibt allerdings noch einen weiteren Grund. Viele Handwerksbetriebe lassen nämlich einen großen Pool an potenziellen Bewerbern links liegen. Frauen. Tischlerin, Kfz-Mechatronikerin oder gar Elektronikerin sucht man bisher meist vergeblich. Katja Scherer hat eine Kfz-Werkstatt bei Dresden gefunden, die in dieser Hinsicht neue Maßstäbe setzen will.
Es ist ein ungewöhnlicher Anblick, der sich in der Kfz-Werkstatt von Lydia und Caroline Gase bietet. Die Beschäftigten tragen pinke Latzhosen, an der Wand hängen pinke Schraubenzieher und auch einige Maschinen sind knallpink lackiert. Ein gewollter Überraschungseffekt, erklärt Lydia Gase.
Werkstatt ist ja meistens irgendwie so schnürkellos und wir wollten schon, dass es eben ein bisschen frech, bisschen witzig, bisschen verrückt, bisschen weiblich, von allem was hat.
Die Schwestern haben die Kfz-Werkstatt in Großenhain bei Dresden vor 3 Jahren von ihrem Vater übernommen, der bis heute dort mitarbeitet und sich ebenfalls an den neuen Dresscode hält. Die beiden Chefinnen haben sich mit ihrem kleinen 5-Personen-Betrieb ein großes Ziel gesetzt. Sie wollen dazu beitragen, dass ihre Branche weiblicher wird. Dennoch haben Frauen in Werkstätten oft mit Vorurteilen zu kämpfen, erzählt Gase.
Sowohl ob du jetzt als Kundin dahin kommst oder eben ob du den Beruf erlernst und in dem Beruf arbeiten willst, wird dir von Hause aus als Frau unterstellt, dass du da keine Ahnung davon hast und dass du das auch nicht haben wirst, selbst wenn du die Ausbildung machst.
Das schreckt anscheinend viele Bewerberinnen ab. So lag der Frauenanteil bei den neuen Auszubildenden in der Kfz-Branche im vergangenen Jahr bei nur 4,4%, wie Zahlen des Bundesinstituts für Berufsbildung zeigen. In anderen Handwerksberufen sieht das ähnlich aus. Im Tischlerberuf etwa lag der Anteil der Bewerberinnen immerhin noch bei 13%, in der Elektrotechnik nur bei 2,2%. Ein Ungleichgewicht, das für die betroffenen Branchen Nachteile mit sich bringe, sagt Sibylle Stippler, Teamleiterin beim Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung am Institut der Deutschen Wirtschaft.
In den Männerberufen, also wir definieren das so, dass 70% der Beschäftigten männlich sind oder eben mehr als 70%, da sind die Fachkräfteengpässe am stärksten.
Allerdings, noch sei das Bewusstsein dafür, dass mit Frauen ein großer Pool an potenziellen Fachkräften ungenutzt bleibe, eher gering, beobachtet die Ökonomen. Viele Betriebe würden sich sogar eher auf die Suche nach ausländischen Fachkräften machen als nach weiblichen. Dabei könnte das Werben um Frauen ein echter Wettbewerbsvorteil sein.
Wer jetzt eben schon anfängt und nach außen kommuniziert, dass er offen ist für Frauen, der hat jetzt eben noch die Chance, weil er im Grunde früh dran ist.
Das spüren auch Lydia und Caroline Gase. Anfangs hatten sie Sorge, ihr neues pinkes Konzept könnte Stammkunden abschrecken. Und tatsächlich sei der Start nicht einfach gewesen.
Es gab auch welche zu Anfang, die sich sehr wohl lustig drüber gemacht haben, aber hat sich ganz schnell herausgestellt, dass Männer auch schöne Sachen und neue Sachen, moderne Sachen gut finden und mitnehmen.
Inzwischen profitiert der Familienbetrieb von seinem neuen Auftreten und zwar gleich auf zwei Arten. Zum einen melden sich auf ausgeschriebene Stellen auch Bewerberinnen. Kürzlich haben die Schwestern ihre erste Auszubildende eingestellt. Und weil manche Frauen es schätzten, von Expertinnen beraten zu werden, erreichten sie neue Kundschaft, sagt Lydia Gase.
Wir haben ja auch Kundschaft von weiter weg. Wir haben aus Berlin, aus Dresden, aus Stuttgart sogar eine Kundin. Also es gibt Frauen, die kommen voller Überzeugung hierher und sagen, wenigstens so größere Reparaturen einmal im Jahr oder so will ich von euch gemacht haben.
Um mehr Frauen für ihren Betrieb zu gewinnen, sollten Chefs beim Firmenauftritt verschiedene Dinge beachten, rät Sibylle Stippler. Neben genderneutralen Formulierungen sollten sowohl in Stellenanzeigen als auch auf der Unternehmenswebseite auf soziale Aspekte wie die Teamkultur eingegangen werden. Dies sei Frauen nämlich oft wichtiger. Und auf Bildern sollten Frauen immer aktiv mitarbeiten.
Es geht nicht darum, eine Frau in irgendeiner Weise abzubilden, sondern wirklich, wie sie etwas tut, wie sie in der Tischlerei mit anpackt, wie sie auf der Baustelle aktiv ist.
Zudem brauche es ein Umdenken bei der Betriebsorganisation, sagt Stippler. Etwa mehr Teilzeitverträge und Eigenverantwortung bei der Schichtplanung, um Jobs im Handwerk besser mit der Familie vereinbar zu machen. Lydia und Caroline Gase haben beide selbst Kinder. Seitdem sie die Werkstatt führen, ist daher nur noch bis 17 Uhr geöffnet und samstags geschlossen. Dafür bieten sie ihren Kunden einen Abholservice für reparaturbedürftige Autos an. Bis solche Modelle in der Kfz-Branche normal sind, wird es wohl noch dauern. Die beiden Schwestern aber wollen ihren Teil dazu beitragen.
Eine Reportage von Katja Scherer. Wir bleiben im Kfz-Gewerbe. Der Volkswagen-Konzern steht aktuell gut da, das haben gestern die Halbjahreszahlen gezeigt. Entgegen dem Trend in der Branche hat VW etwa seinen Ausblick für das Geschäftsjahr nicht abgesenkt. Sorgen macht aber der Tochterkonzern Audi und für den gab es heute nochmal detaillierte Informationen zum Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr. Darüber kann ich jetzt mit Tobias Krone sprechen, unserem Korrespondenten in Bayern. Ja, Audi hat weniger Autos ausgeliefert und weniger Gewinn gemacht, Herr Krone. Wie sehen die Zahlen konkret aus?
Ja gut, ist was anderes. Der Gewinn vor Steuern ist um 20% gefallen gegenüber dem Vorjahr auf 2,58 Milliarden Euro. Der Umsatz sinkt wieder deutlich unter die 30-Milliarden-Marke auf 28,8 Milliarden Euro.
Und woran liegt im Einzelnen dieser Trend nach unten?
Man muss sagen, Audi ist in guter Gesellschaft. Die gesamte deutsche Premium-Branche schwächelt gerade. Also Mercedes, BMW, Audi, alle kämpfen sie mit der nachlassenden Konjunktur. Damit, dass die Chinesen, anders als in den Vorjahren, weniger Autos kaufen und Analysten läuten schon das Ende der fetten 10 Jahre ein, also wo in den vergangenen Jahren alles immer nach oben ging. Die Margen, also der Anteil, was die Unternehmen an ihren Autos verdienen, haben sich von knapp 6% 2017 im Schnitt inzwischen fast halbiert, was natürlich auch an den Ausgaben liegt. Besonders bei Audi absolviert man gerade einen Generationswechsel bei einigen Modellen. Das ist natürlich besonders ungünstig. Und dazu investiert Audi jetzt viel, vor allen Dingen in Konzepte für das autonome Fahren und in die E-Mobilität. Und gerade bei letzterer ist ja Audi ein ziemliches Schlusslicht. Eine traurige Anekdote dazu: Mit dem e-tron SUV versucht man ja jetzt den Anschluss an die E-Mobilität hinzubekommen, aber die ausgelieferten Modelle mussten im Frühjahr dann erstmal wieder in die Werkstatt wegen Brandgefahr.
Das klingt nicht gut. Audi hat seit Jahresanfang aber ja auch einen neuen Chef, Bram Schott, und der ist sogar schon seit rund einem Jahr kommissarisch auch für die VW-Tochter verantwortlich. Wie handelt er denn diese Krise?
Ja, er macht letztlich das, was alle Premium-Anbieter gerade machen. Er baut das E-Auto-Sortiment aus. 2025 sollen dann 40% der weltweit verkauften Audis E-Autos sein. Und das ist ziemlich ambitioniert. Noch machen ja die E-Autos bei Audi einen ganz kleinen Bruchteil aus. Auf der anderen Seite will Bram Schott sparen. Er will gerade die neuen E-Auto-Modelle auf gemeinsamen Plattformen mit der Mutter VW aufbauen. Das schafft Synergien und das spart auch Entwicklungskosten. Und er will auch mit den Betriebsräten darüber verhandeln, wo Audi künftig was baut. Und da erwartet der Betriebsrat gerade für die deutschen Standorte Garantien. Ingolstadt, Neckarsulm, Heilbronn sind die großen Werke. Gleichzeitig hat Schulz Kollege Finanzvorstand Alexander Seitz heute auch nochmal betont, in der Produktion müsse man Einsparungen erreichen. Also werde man im nächsten Halbjahr stark darüber reden müssen. Der Vorstand liebäugelt ja auch schon mit einem neuen zusätzlichen Werk in Südosteuropa oder der Türkei, wo die Lohnkosten natürlich einiges geringer sind. Im Frühjahr gab es dann auch noch mal ein Gerücht, nämlich dass Audi jede siebte Stelle in der Verwaltung streichen wolle. Das hat aber der Konzern dementiert. Noch ist trotz dieser Krise in der Belegschaft keine Panik zu spüren. Die Nachtschicht ist zwar auf einer Montagelinie jetzt in Ingolstadt gestrichen worden, aber die Jobgarantie gilt bis 2025 und die gilt weiterhin, heißt es bei Audi.
Tobias Krone zum ersten Halbjahr bei der VW-Tochter Audi, wo es aktuell an vielen Ecken und Enden kriselt. Danke nach München. Und damit kommen wir zum Blick der Börse auf diesen Tag. Wir schalten in unser Frankfurter Börsenstudio zu unserer Kollegin Claudia Werle. Ja, die Autobranche hat diese Woche viele Zahlen veröffentlicht. Machen wir den Strich drunter. Wie entwickeln sich die Aktien am letzten Handelstag heute?
Sehr unterschiedlich, denn das, was die Konzerne zu berichten hatten, war ja auch sehr unterschiedlich. BMW-Aktien drehen im Laufe des Tages ins Minus. Bei Daimler gibt es im Laufe des Tages wenig Veränderungen. VW-Aktien sind deutlich im Plus. Sie steigen um 1%, wobei ganz klar ist, so ganz grundsätzlich an den äußeren Rahmenbedingungen hat sich ja wenig geändert und die Herausforderungen sind aber wirklich für alle Konzerne nach wie vor sehr hoch.
Wir haben über das US-Wachstum im zweiten Quartal berichtet, das sich verlangsamt hat. Gibt es eine Reaktion am Markt?
Naja, die USA ist halt die größte Volkswirtschaft der Welt und am Wohl und Wehe dieser Volkswirtschaft hängt auch für andere Länder sehr viel ab. Die Zahlen könnten ein Signal an die US-Notenbank sein, in der kommenden Woche die Zinsen zu senken, um der US-Wirtschaft neuen Schwung zu geben. Der amerikanische Präsident fordert das ja schon lange. Dabei eigentlich steht die US-Wirtschaft noch gut da. Viele Menschen haben einen Job und ja klar, wenn an der Zinsschraube nun gedreht wird, dann hat das in der Regel auch Auswirkungen auf den Devisenmarkt. Steigen die Zinsen, macht das die heimische Währung attraktiver für ausländische Investoren und umgekehrt. Der DAX, der steht jetzt aktuell gut 0,5% im Plus bei 12.416 Punkten. Der Euro, der gibt im Laufe des Tages nach, fällt auf 1,1116 $.
Bayer kommt in einem Glyphosat-Prozess in den USA wohl mit einer geringeren Strafe davon. Steigt die Aktie heute?
Sie steigt und zwar um fast 1%. Eine Richterin hat den vom Geschworenengericht festgelegten Schadenersatz für ein an Krebs erkranktes Ehepaar auf rund 87 Millionen Dollar gekürzt. Ursprünglich sollte Bayer 2 Milliarden Strafe zahlen. Ganz auf die Strafzahlungen zu verzichten, wie Bayer das gerne gehabt hätte, dazu war die Richterin nicht bereit. Trotzdem, das sind erstmal gute Nachrichten für Bayer. Aus der Welt sind die Probleme aber noch lange nicht. Es stehen sehr viele Entscheidungen, Gerichtsentscheidungen noch an.
Bleiben wir in den USA. T-Mobile konnte da zuletzt neue Kunden gewinnen. Gespannter als auf die Zahlen warten Anleger auf die Freigabe für die Fusion mit Konkurrent Sprint. Und Frau Werle, ich sehe hier noch keine Einmeldung.
Ja, ich sehe hier in Frankfurt auch noch keine Einmeldung. Also ich denke, heute wird zumindest damit gerechnet, dass es, in welche Richtung es auch immer geht, dass etwas kommt. Für das Zusammengehen hat es bereits mehrere Anläufe gegeben. Die Pläne sind umstritten. Einige Bundesstaaten klagen gegen das Vorhaben. Aktuell jedenfalls die Aktien von der Telekom 1% im Plus.
Schauen wir heute noch genauer aufs Gold. Die EZB und 21 weitere Notenbanken verabschieden sich von ihrer Koordination geplanter Goldverkäufe. Bewegt das den Preis?
Ja gut, der Goldpreis aktuell, die feinen unser 1.419,7 $. Die Begründung für diese Entscheidung ist, dass es derzeit, dass sich der Markt verändert hat, dass man das nicht mehr brauche, so ein Abkommen. Kurz zum Anleihemarkt, die Umlaufrendite ist heute von -0,43 auf -0,4% gestiegen.
Danke, Claudia Werle. Damit endet die Wirtschaftssendung. Silke Hane sagt Tschüss.